dass der Name wirklich so viel Power hat, zu retten, zu segnen. Du tust es über kleine Kinder, aber auch über Erwachsene. Und wir wollen echt auch hören, dass du jetzt wieder neu zu uns sprichst, dass du uns Dinge zeigst, die wir bisher so noch nicht gesehen haben und verstanden haben. Und deshalb bitte ich dich, dass du redest und dass dein Wort durchdringt und dass es die gleiche Kraft hat, wie es damals gehabt hat. In Jesu Namen. Amen. Gut, schlag doch mal auf. Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7. Wir haben die letzten zwei, eigentlich drei Wochen uns mit der Bergpredigt beschäftigt. Ist ja sehr bekannt. Und so ganz interessante Entdeckungen gemacht, ja. Vielleicht ein bisschen neu waren für den einen oder anderen, was auch das Verständnis betrifft von der Bergpredigt. Wir haben alle so unsere Vorstellungen, es kamen auch einige Fragen, Rückmeldungen dazu. Aber wir haben jetzt eine Anwendung für die Bergpredigt. Eine Anwendung von einem, der die Bergpredigt verstanden hat, obwohl er sie überhaupt nicht gehört hat. Ja? Das gibt's auch. Und das war noch nicht mal ein Jude, auch kein Jünger von Jesus, sondern ein Heide, ein Besatzer, ein römischer Offizier. Und ich möchte euch das mal vorlesen, mal wenigstens die ersten beiden Verse. Ich lese sogar mal weiter, lese bis Vers 5. Es fängt wieder mein Spielchen an, was ich jede Woche mal habe. Gut, nee. Okay. Vielleicht so in 10 Jahren, dann werden wir einen Bogen raus haben. Ah, gut. Ihr habt den Text da, das soll aber nicht heißen, dass ihr keine Bibel mitbringt. Ich würde euch echt empfehlen, eine Bibel mit dabei zu haben. Heute kann man ja sogar eine Bibel auch am iPhone oder sonst wo dabei haben und kann sich auch Notizen machen. Eine tolle Sache. Weil ich habe mal gehört, eigentlich kann man sich das überhaupt nicht alles merken, was da erzählt wird in der Predigt. Nur 10% bleibt hängen, hat mir mal jemand gesagt. Das hat mich ein bisschen frustriert. Gesagt, vielleicht soll ich dann auch nur 10% predigen, damit 100% hängen bleibt. Gut. Lukas 7, da heißt es, nachdem er aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Kapernaum lag sozusagen, das liegt direkt am See Genezareth und am Fuße dieses Hügels, wo Jesus vermutlich auf dieser Ebene, auf dem Hügel, wo er die sogenannte Bergpredigt gehalten hat. Die Bergpredigt hat er nun gehalten, ja, und die hat einen gewaltigen Einfluss gehabt und nun kommt er zurück ins Tal und jetzt heißt es hier weiter, eines Hauptmanns Knecht aber, der im Wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste zu den Juden und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm gewährst. Denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Also, eine ganz interessante Geschichte hier. Wir haben es hier mit einem römischen Offizier zu tun, von dem hier die Rede ist. Vermutlich war es ein Centurio, in den englischen Übersetzungen steht Centurio, wobei das nicht im Grundtext so steht. Aber ein Centurio war ein Führer von einer Hundertschaft, also er hatte mindestens 100 Leute unter sich. Vielleicht hat er auch einen anderen Titel gehabt, auf alle Fälle war er Offizier. Und man kann auch annehmen, dass er sozusagen das höchste Tier war da in der ganzen Gegend. Und die Römer waren ja die Besatzer und die Römer waren verhasst bei den Juden. Man kann sich das vorstellen, ja, die haben ihn ja im Grunde genommen alles genommen. Und sie waren dieser Willkür der römischen Besatzung unterworfen, auch wenn dieser Pax Romana herrschte, aber es gab viel Ungerechtigkeit. Aber interessanterweise wird uns hier erzählt, dass dieser römische Offizier sehr beliebt war bei den Juden. Das war also ganz, ganz außergewöhnlich. Offensichtlich ein guter Mensch, der sich sogar um seinen Sklaven kümmerte. Knecht heißt Doulos auf Griechisch, also offensichtlich, ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ja, warum hat er denn jetzt einen Sklaven gehabt, das war damals so, ja, man könnte das auch, vielleicht war es heute ein Leiharbeiter oder sonst irgendwas. Ja, auf jeden Fall, es gibt heute auch sicherlich in gewisser Weise auch modernes Sklaventum. Und hier wird uns erzählt, deswegen habe ich das mal aufgeführt, dass er einiges getan hat. Ja, sie liefern ihm praktisch die Begründung, warum er gut war. Und dieser Mann war nicht nur Offizier, sondern eigentlich war er auch ein Gentleman. Deswegen heißt das Thema des heutigen Gottesdienst ein Offizier und Gentleman. Gibt es auch einen Film, der lief mal in den 80er Jahren. Da werde ich gleich auch noch zwei Bildchen zu zeigen. Der Titel ist mir einfach eingefallen zu dieser Predigt, weil das ist genau das, was dieser Mann war. Er war ein Offizier, aber er war gleichzeitig ein Gentleman. Und warum das so ist und warum ich diesen Titel gewählt habe, das werden wir gleich auch noch sehen. Ja? Zum einen haben wir das ja hier auch schon schwarz auf weiß stehen oder weiß auf schwarz. Er war würdig, er setzt sich ein für die Nationen und er hat sogar eine Synagoge gebaut. Eigentlich, und das ist der Punkt, hat er die Bergpredigt umgesetzt. Ja? Seid barmherzig, haben wir in der Bergpredigt gehört, wie er barmherzig ist. Er war barmherzig. Gebt. Er hat gegeben, er hat eine Synagoge gebaut. Richtet nicht. Liebt eure Feinde. Er setzt sich ein für seine Feinde, für seine Nation. Also er hat das von sich aus getan. Also im Grunde genommen kommen sie jetzt zu Jesus und sagen, Jesus, hilf ihm, er ist es wert. Mit anderen Worten, Jesus, wir schulden ihm was. Oder du schuldest ihm was, ja? Weil er hat ja das erfüllt, von dem du vorhin gesprochen hast. Er ist es würdig, dass du ihm dies gewährst. Denn er hat das gemacht, dies gemacht, jenes gemacht. So, und diese Begebenheit erzählt uns Lukas direkt nach der Bergpredigt. Scheint ein Widerspruch zu sein, weil wir haben ja eigentlich gesagt bei der Bergpredigt, diese Dinge sind sehr wichtig, das ist ein Maßstab, den es einzuhalten gilt, aber eigentlich erfüllen, vollständig erfüllen, hundertprozentig erfüllen können wir das nicht. Dann wären wir heilig. Es sollte angestrebt werden, mit all unserer Kraft. Und nun sagen sie, Jesus, er hat deine Predigt verstanden, er hat es angewandt und weil er das angewandt hat, schulden wir ihm etwas. Er hat also alles erfüllt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wirft das unsere Theorie vom letzten Mal über den Haufen? Weil wir haben ja gesagt, Jesus bringt diese Bergpredigt auch ein bisschen oder auch sozusagen als eine Provokation, um zu zeigen, ihr braucht einen Erlöser, weil ihr das aus eigener Kraft nicht vollständig erfüllen könnt. Und jetzt kommt Jesus. Und offensichtlich haben wir hier einen Kandidaten gefunden, der keinen Erlöser braucht, weil er erfüllt ja alles. Und sie sagen ihm das auch. Jesus, hilf ihm. Nein, ich glaube, das, was wir jetzt hier lesen, das zeigt mal wieder, lass mich das mal so sagen, das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen, der fühlt sich da auf den Fuß getreten, religiöse Menschen checken oftmals gar nichts. Ja? Ich stelle mich damit auch drunter, ja? Weil religiöse Menschen sind immer am Liste schreiben. Immer am Liste schreiben. Das habe ich gemacht, das bringt mich jetzt näher zu Gott. Und das habe ich auch noch gemacht, und dies habe ich gemacht, und das habe ich gemacht, und das habe ich nicht gemacht. Jetzt bin ich schuldiger, und das habe ich auch nicht gemacht, jetzt bin ich noch schuldiger. Also ich mache es nicht gut, also bin ich schuldig vor Gott. Oder ich mache die Dinge gut, und Gott schuldet mir was. Ja, das wäre eine logische Folge von dem Ganzen. Jetzt heißt es aber hier weiter im Vers 6, Jesus aber ging mit ihnen. Es scheint so, als geht er mit, weil er schuldet ihm ja was, oder? Aber jetzt hören wir mal genau hin, was hier steht. Als er aber schon nicht mehr weit war von dem Haus entfernt, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht. Und jetzt, das sind jetzt die Worte des Hauptmanns, des Offiziers. Ich bin nicht würdig. Merkt ihr, das Moment, eben haben wir doch noch gelesen, er ist es wert, er ist würdig. Und er sagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Noch nicht mal das. Sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund sein. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht. Ich habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht. Und zu dem anderen, kommt und er kommt. Und zu einem Sklaven, tu dies und er tut es. Und das ist der Grund, warum Jesus mit ihm geht. Oder zu ihm geht, ja. Er ist in Wahrheit ein Offizier und Gentleman. Und gerade diese Art, und das möchte ich versuchen zu erklären, die bringt ihn letztendlich näher zu Gott. Die Leute sagen, er ist es wert, er hat es verdient. Er sagt, ich bin es nicht wert, ich habe es nicht verdient, ich bin unwürdig. Ich bin so unwürdig, dass ich mich weder getraut habe, zu dir zu kommen, noch traue, dir ins Gesicht zu schauen, oder ich habe es auch nicht verdient, dass du in mein Haus kommst. Schick jemand. Wir hatten letzte Woche gesagt, als Fazit von der Bergpredigt, eigentlich macht mich das demütig, wenn ich diese Dinge sehe, die ich nicht beherzige. Und ich habe vor 2 Wochen gesagt, das ist eine sehr gute Therapie für eine Ehe, wenn wir diese Verse lesen im Blick auf eine Ehe. Ja, und bei einem Ehestreit, da geht es oft so, du bist schuld und du machst immer und ich muss immer das und das machen, ja. Aber wenn man diese Bergpredigt liest und Jesus spricht diese Bergpredigt zu jedem Einzelnen, dann macht mich das demütig, weil dann sehe ich plötzlich, ich war ja auch nicht ganz so vollkommen, ich habe auch Dinge gemacht, die waren nicht in Ordnung, oder? So, und das ist genau der Punkt, der hier gilt, der hier zählt. Vers 6, der erste Punkt, der ihn zu einem Offizier und Gentleman macht, ist Demut. Und ich habe bewusst dieses Wort Gentleman genommen, weil was heißt denn Gentle? Gentleman, das Wort Gentle heißt liebenswürdig oder gütig. Ja, jemand, der gütig ist oder liebenswürdig ist. Und das ist in besonderer Weise bei einem, der es eigentlich nicht nötig hätte. Er hat es nicht nötig gehabt, gütig und liebenswürdig zu sein. Oder Demütig kann eigentlich nur der Mensch sein, der mit Stolz genauso weit kommen oder viel weiter kommen würde, der seine Position oder was auch immer er hat, ablegt und eine andere Position annimmt. Ja? Wenn einer Bettler ist und er hat nichts zu geben, nichts zu bringen und er setzt sich dahin und bettelt, das ist keine echte Demut. Aber wenn einer in so einer Position drin ist und er gibt diese Position auf und er wird liebenswürdig und verhält sich gütig gegenüber einem Sklaven oder gegenüber dieser Nation, die er eigentlich besetzt hat. Versteht ihr? Er hätte eigentlich, so in seiner Sprache, er hätte eigentlich Jesus anketten lassen können, diesen Landstreicher, der da, diesen Wanderprediger, ja, hier holt ihn mir mal her, kettet ihn an und schleppt ihn mir hier hin und er soll hier mir mal einen Gefallen tun. Aber das hat er nicht gemacht. Und dieser Mann hätte eine Menge Gründe gehabt, seinen Titel rauszuhängen. Er war der Mann der Region. Er war der Mann der Region. Er hatte Macht gehabt. Macht über seine Soldaten, Macht über die Bevölkerung. Und viele machen das auch. Viele tun das auch. Wenn sie eine Position oder einen Titel haben, ich sage das mal so, sich in dieser Position drin zu suhlen, ja. So, die so richtig auszuleben, ja. Nach unten treten, nach oben buckeln, nennt sich ja Radfahren. Und über Leichen gehen. Das kann in der Firma sein, das kann vielleicht auch in der eigenen Familie sein. Irgendwo, und das ist eigentlich abstoßend für die Leute drumherum. Das kann aber auch in meinen Kreisen sein, ja, ich bin ja Pastor. Manche hängen sich den Titel total gern um den Hals. Ich finde das richtig abschreckend, ja, je größer die Gemeinde wird, umso mehr identifiziert man sich mit der Größe der Gemeinde, mit der Einnahme der Spenden, ja. Es ist wirklich, es ist manchmal, wenn Pastoren zusammenkommen, unterhalten sie sich gerne über die Größe der Gemeinde und über die Einnahmen. Und dementsprechend tragen sie auch den Titel. Es gibt Gemeinden ab einer bestimmten Größe, darfst du den Mann da vorne nur noch mit Titel anreden. Dienstgrad, ja. Es gibt auch Leute, habe ich auch schon erlebt, die haben gar keine richtige Gemeinde und die lassen sich mit Senior Pastor oder Hauptpastor ansprechen. Die haben eigentlich nur einen Hauskreis. aber das tut gut. Aber das ist so schade. Und das ist so schlimm. Dieser Hauptmann hier weiß um seine Position und er übt sie sicherlich auch gewissenhaft aus. Bitte versteht mich nicht falsch. Er war Hauptmann, er war Offizier, er hatte 100 Soldaten unter sich und er war Besatzer in seiner Funktion. Hätte er seine Funktion nicht ausgefüllt, hätte Rom ihn abgesetzt. Ja, man muss das sehen. Es ist jetzt nicht einfach, er ist da rumgelaufen und jeder hat ihn als Fußmatte gebraucht, sondern er hat seine Position wahrgenommen, aber in einer guten Art und Weise, nicht wie der hier. Das ist übrigens aus dem Film, ja. Thrill Sergeant. Ja. Wir hatten, als ich gedient hatte, früher hatte man das noch getan, da hatten wir einen Stabsfeldwebel als Ausbilder, der war so knallhart, streng und arrogant. Der erinnert mich ein bisschen an den da. Doch es hielt sich tapfer das Gerücht, dass er zu Hause, und ich sag's jetzt mal so, wie man halt da früher geredet hat, ja, dass er zu Hause eine ganz böse Alte hat, die ihn fest an ihrer Kantara hat, ja. Der hat da nichts zu melden und das hielt sich ganz tapfer. Irgendwas muss also wahr gewesen in dieser Geschichte, ja. Und er kam dann montags, konnte er endlich wieder. Hier. Das hier, das Zelt, was da oben drauf ist. Und er hat richtig abgedrückt, ja. Und das ist so schade. Nicht so unser Offizier. Übrigens, ich weiß nicht, wer von euch hat eigentlich mal gedient? Wow. Gut. Ich finde es schade, dass die Bundeswehr abgeschafft wird. Ja. Was? Das passt doch da vorne. Das muss so ein Pazifist sein. Ich habe selbst mal gedient. Oh, die Folie ist rausgeflogen. Nee. Oh, das war der Herr wahrscheinlich. Ich hatte da noch eine Folie drin gehabt, da war ein Bild von mir, wo ich mal gedient habe. Aber wahrscheinlich wollte der Herr das nicht haben. Das war ich nicht. Gut. Es hat nicht sollen sein. Gut. Alles klar. Ich kann diese Juden schon verstehen. Sie hatten ja einen Mann gehabt, der hat eine Position gehabt. Und er hat Gutes getan damit. Er hat Gutes getan damit. Und sie sagen, Jesus, er hat es verdient. Er hat ihn sogar eine Synagoge gebaut. Und wisst ihr was? Wenn man Menschen etwas Gutes tut, es bleibt. Das bleibt erhalten. Es gibt da so ein Lied. Es geht nichts verloren, wenn sich Liebe so verschenkt. Und das stimmt. Dieser Mann hat eine Synagoge gebaut. Und wisst ihr, dass immer noch die Grundmauern davon erhalten sind? Und zwar gibt es in Kapernaum eine Synagoge, ich weiß nicht, wer von euch schon mal da gewesen ist, da steht folgendes Schild, das ist die Synagoge, die sogenannte Weiße Synagoge aus dem späten 4. Jahrhundert, die wurde gebaut auf den Überbleibseln, auf dem Fundament von der Synagoge Jesu. Leider kann man das jetzt nicht so gut erkennen, aber was ihr hier unten seht, an diesen dunklen Steinen, das sind die Steine, die hat unser Hauptmann, unser Offizier, der hat es gelegt. Das ist bis heute erhalten. Das ist bis heute erhalten. 2000 Jahre später reden wir über diesen Mann, was er an guten Dingen getan hat. Er hat diese Grundmauern gelegt und diese Synagoge steht noch. Es steht fast gar nichts mehr da. Ja, nur noch diese Mauern dort, diese Mauerreste und dieses Fundament. Ich finde das so gewaltig. Das ist so ein gewaltiges Bild davon. Es ist übrigens auch, finde ich, ein gewaltiges Zeugnis, dass wir hier nicht über irgendwas reden, sondern diese archäologischen Dinge bestätigen das nochmal, dass das, was wir hier sehen, das lebt noch, ja? Das ist bereits noch da. Dieser Mann war gentle, er war liebenswürdig und gütig, sprich demütig, weil er wirklich wusste, was er wert war. Er wusste wirklich, was er wert war. Und das macht sehr viel aus. Und da kommen wir wieder zu dem Thema der Bergpredigt. Es geht nicht darum, dass wir irgendwann sagen, ich habe das gemacht, dies gemacht, jenes gemacht. Ja? Das war der ständige Kampf und der Krampf, den Jesus mit den religiösen Leuten hatte. Und ich behaupte mal, er hätte das gleiche Problem heute. Das wäre nicht die Religion der Juden, das wäre die Religion der Christen. Er hätte das gleiche Problem heute. Mit Menschen, die von sich selbst aus behaupten, guck mal, was ich alles gemacht habe. Dieser Mann hat es begriffen. Er hat gute Dinge getan, aber im Vergleich zu dem, was er noch hätte tun können, im Vergleich zu dem, was Gott, wie hoch der Maßstab ist, macht ihn das demütig. Aber es macht ihn auch zu einem Gentleman. Aber er war nicht nur ein Gentleman, sondern er war auch ein Offizier. Ja? Da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt. Und dieser zweite Punkt ist Gehorsam. Er lebte Gehorsam. Er schreibt das hier, dass er dieses Prinzip Gehorsam gekannt hatte, verstanden hat. Oh, mein Bild kommt gleich noch, sehe ich gerade. Das kam nur später. Gehorsam ist wichtig zu lernen. Ich habe eben gesagt, schade, dass es die Bundeswehr nicht mehr gibt. Ich meine jetzt nicht wegen dem Rumgeballer, aber ich meine wegen allein schon wieder Geschichte mit dem Gehorsam. Ich habe das Prinzip Gehorsam gelernt in der Zeit, als ich gedient habe. Echt. Du musst manchmal ganz blödsinnige Befehle ausführen. Dieser Offizier hier, um Offizier zu werden, Offizier wird man nicht einfach, die fallen nicht vom Himmel, sondern um Offizier zu werden, musste er ganz unten anfangen. Ganz unten, als einfacher Soldat, als einfacher Schütze. Ja? Und es war hart. Da wurde abgedrückt. Die mussten Befehle ausführen. Und er musste diese ganze Entwicklung durchmachen. Er wusste, was es heißt, gehorsam zu sein. Er wusste, was es heißt, Befehle auszuführen. Er hat es am eigenen Leib erfahren. Vielleicht hat er auch viele negative Dinge erlebt. Und nun ist er in der Position, eigentlich das Gleiche zu machen, was ihm früher angetan wurde. Aber er dreht den Spieß um. Er hat das System verstanden. Ja? Er gibt Befehle. Das sagt er ja hier auch. Ja? Hier im Vers 8. Ich habe Soldaten unter mir. Ich sage zu diesem, geh hin und er geht. Zum anderen kommt und er kommt. Zu einem Sklaven, tu dies oder tu das. Es gibt keine bessere Schule, um das zu lernen. Für mich war das so. Am Anfang war das für mich mehr so ein Abenteuerspielplatz gewesen. Ja? Also ich war noch nicht lange aus meinem Kindesalter raus. Wir haben früher immer Cowboy und Indianer gespielt. Und jetzt hat man halt eben Soldaten und Guten. Das waren damals die Russen. Ja? Da haben wir immer Angst gehabt, die Russen kommen. Und wir mussten dann nachts unsere Kaserne bewachen. Und für mich war das nach wie vor ein Spiel. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich schlafen gelegt. Ich dachte, komm, die Russen kommen. Ich meine, bitteschön. Kommen jetzt plötzlich irgendwelche Russen da aus dem Graben. Ich habe da nie dran geglaubt. Ja? Und ich war da schön am Pennen in meiner Kabine dort. Und der Feldwebel vom Wochendienst kam da plötzlich an und klopfte an die Scheibe und hat mich da liegen sehen. Und dann wurde mir plötzlich bewusst, was das für Konsequenzen hatte. Ich stand mit einem Bein, habe ich im Bau gesessen. Ja? Und dann wäre ich vorbestraft. Dann stände ich jetzt hier als vorbestrafter Pastor. Überlegt euch das mal. Ja? Das war eine ganz ernste Geschichte. Und ich hatte aber einen Hauptfeldwebel gehabt, der war so wie der hier. Ein Gentleman, der hat mich da rausgeboxt. Das vergesse ich ihm niemals. Aber ich vergesse auch niemals, was das für Konsequenzen haben kann, wenn ich ungehorsam bin. Wenn ich einen blödsinnigen, in meinen Augen, Befehl nicht umsetze. Und ich glaube, das ist eine Illustration auf unser Leben, ich glaube, Gott wird dich nicht in die Bundeswehr führen. Dazu sind die meisten sowieso zu alt und dank Gutenberg gibt es die ja nicht mehr. Sondern Gott wird dich in Situationen hineinführen, in der du Dinge tun musst, die dir nicht schmecken. Situationen, aus denen du nicht rausfliehen kannst. Wir fliehen heute immer. Wenn irgendeine Schwierigkeit kommt, will ich nicht, habe ich keine Lust zu. Gott wird uns in Situationen reinführen, damit wir gehorsam lernen. Und tatsächlich können wir aus dieser Schule rauslaufen, aber dann werden wir das nie begreifen und nie erlernen. Es muss nicht gerade sowas sein wie hier. Ja? Das ist so ein Befehl. Ja? Liegestützen machen, bis die Nase den Schlamm berührt. Das muss nicht unbedingt sein. Jetzt kommt hier noch das Bildchen. Das ist ein russischer Beutepanzer. Also die Russen gab es damals tatsächlich. Gut. Gott wird uns durch Situationen durchgehen lassen. Und wenn du wirklich so werden willst wie dieser Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes oder eine Lady nach dem Herzen Gottes, ja, das lässt sich immer auch auf beide Seiten anwenden, dann sag ja zu Gottes Wegen, dann sag ja dazu. Dann bist du vielleicht im Moment, läufst du durch eine Schule, die dir nicht schmeckt und du denkst, warum wird mir das angetan? Warum muss ich da durch? Warum habe ich diesen Ausbilder oder diesen Chef oder warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich in dieser WG? Warum bin ich in dieser Ehe drin? Ja, könnte man nicht einfach dem Spuk ein Ende machen? Sondern du bist da drin. Und jetzt mache ich mal diese Hypothese, du bist da drin, um ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen zu werden. Und zum einen diese Demo zu lernen, zu sehen, boah, ich komme da an meine Grenzen. Und zum zweiten gehorsam zu lernen. Zu sagen, ja Gott, ich möchte da weitergehen. Ich möchte da durch. Es heißt im Vers 9, als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn. Als Jesus das hörte, was dieser Mann zu sagen hat. Jesus wundert sich. Jesus ist das Äußere völlig egal. Ihm ist es egal, ob er einen frommen Pharisäer vor sich hat oder einen leidenschaftlichen Jünger vor sich hat oder ein Offizier, der eigentlich in der Funktion ist als Besatzer. Ihm ist es egal, sondern er sieht das Herz an. Und er wundert sich über diesen Mann. Wisst ihr, dass Jesus sich nur zweimal gewundert hat in den 3 Jahren, wo er gewirkt hat, wo er gedient hat? Ja? Zweimal hat er sich nur gewundert. Einmal wunderte er sich in Nazareth, das haben wir gesehen, über ihren Unglauben. Er wunderte sich. Er dachte, das gibt es doch nicht. Warum glauben die das nicht? Er hat Zeichen, Wunder getan. Er hat vollmächtig gesprochen. Und eigentlich mussten sie das alles annehmen. Aber sie glaubten nicht. Und er wunderte sich. Und hier beim zweiten Mal wunderte er sich über den Glauben. Über den Glauben dieses Mannes. Er wunderte sich, was dieser Mann eine Haltung hat. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich noch hier bei einem Punkt, der hat mit Glauben gar nichts zu tun. Demut und Gehorsam. Aber diese zwei Dinge, die er hier macht, die drücken Glauben aus. Die tut er nicht einfach so. In Philipper 2, Vers 12 heißt es daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen als auch das Werken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, genau wie dieser Mann. Wisst ihr, das sind diese Dinge, deshalb sage ich das. Gott führt uns durch Situationen durch, dass wir Ja sagen. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Und hier sind wir mitten in der Bergpredigt drin. Wer mich da letztes Mal so verstanden hat, komm, wir können ja die Bergpredigt, wir können es sowieso nicht umsetzen, gut, dass wir Jesus haben, das habe ich nicht gesagt. Sondern es macht mich demütig, aber ich sage, ich möchte diesen Weg gehen. Dieser Weg ist richtig und ich sage Ja dazu. So schwer mir das auch immer fällt. Und dann heißt es in Vers 15, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Vielleicht bist du ein guter Mensch, du lebst gut. Du kriegst das vielleicht auch von anderen bestätigt, deine guten Taten. Vielleicht lebst du sogar besser als Nicht-Christ, als guter Mensch, als wie so mancher Christ, ja, der sich als Christ bezeichnet. Und das gibt es sehr häufig. Nun muss man das Christsein natürlich dann auch in Frage stellen. Ja, wie versteht diese Person das Christsein? Aber darum geht es hier nicht. Bei diesem Mensch hier heißt es weiter, als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel, in ganz Israel, habe ich einen so großen Glauben gefunden. Und das ist der dritte Punkt. Demut, Gehorsam und Glaube. Man könnte sagen, diese zwei Dinge, die laufen dem voraus und die führen ihn zum Glauben. Ja? Versteht ihr? Es geht hier nicht darum, dieser Mann tut gute Dinge, gute Leistungen und am Schluss kann er mit diesen ganzen Dingen zu Jesus kommen und kann sagen, guck mal, was ich alles getan habe. Sondern er tut diese Dinge, weil ihm bewusst ist, dass er das nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen heraus schafft. Und das führt ihn zu Jesus. Und er nimmt das Wort Glauben ja noch nicht mal in den Mund. Guck mal, wie gläubig ich bin. Sondern diese Haltung, die er einnimmt, das, was er einnimmt, dieses Wesen eines Gentlemans, eines Offiziers, lässt Jesus daraus schließen, oder Jesus sagt ihm das zu: einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Das heißt, er hat seine Identität nicht in sich selbst, nicht in dem, was er ist, nicht in seinen Abzeichen hier auf der Schulter oder was auch immer, ja, seiner Position, sondern er sucht diese Identität in Gott. Er weiß, dass er mit seinen eigenen Mitteln nicht weit kommt. Deswegen richtet er sich aus nach Jesus. Und zum anderen ist er sich bewusst, dass er nicht der Mittelpunkt der Erde ist. Sondern wie er das als vorgesetzter Militär lebt, ja, dass es diese Rangfolge gibt, ist ihm bewusst, dass er ein Übersicht braucht. Und das Beispiel bringt er da. Ja? Ich bin hier im Militär, und er sagt mit anderen Worten: aber du bist Gott. Du bist Gott, du hast alle Macht, du brauchst nur ein Wort zu sagen und mein Knecht ist geheilt. Und das ist es ihm wert. Und so bescheinigt Jesus ihm echten Glauben. Also kein religiöses Ableiern von irgendwelchen Ritualen, kein Abhaken von irgendwelchen Geboten, kein frommes Geheuchel und auch keine Doppelmoral. Das bescheinigt Jesus ihm. Obwohl er alle diese Dinge nicht getan hat, vermutlich, die man halt als Frommer damals tat. Sondern das Herz war entscheidend. Und deswegen hat er, dieser Glaube drückt sich bei ihm so aus, dass er im Vers 7 sagt: sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Das traut er Gott zu. Und die Folge davon sehen wir in Vers 10. Als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Er war heil. Ich habe keine Ahnung, was der Knecht hatte, das wird uns nicht gesagt. Aber wenn du Gott das zutraust, wenn du dich Gott so nahst, in der Weise, wenn du so lebst, dann wirst du erleben, wie Menschen freigesetzt werden, wie Menschen erneuert werden, geheilt werden, erlöst werden. Und es fängt bei dir ganz persönlich an. Das ist die ganze Geschichte hier. Und Jesus traut ihm alles, und dieser Hauptmann traut Jesus alles zu. Und um dieses Bild komplett zu machen, möchte ich euch noch eine ganz kleine Geschichte vorlesen, die genau andersrum funktioniert. Ja? Diese Juden hatten diesen Hauptmann für würdig gehalten. Dieser Hauptmann aber hält sich selbst überhaupt nicht für würdig. Es gab Menschen, die wurden als würdig eingeordnet und die haben es verdient. Und es gab andere Menschen, die wurden als unwürdig eingeordnet, die es überhaupt nicht verdient haben. Zum Beispiel, eine Kategorie waren Frauen, die ihren Mann verloren hatten durch den Tod. Das war oft wie ein Fluch. Da hieß es: was ist da los? Und wenn diese Witwe dann noch ihre Kinder oder ihr Kind verlor, dann war der Ofen ganz aus. Und deshalb schließt Lukas eine kleine Geschichte hinten dran an, die ich kurz vorlesen werde, um das Bild praktisch so abzurunden. Und es geschah bald darauf, Vers 11, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain, das ist ca. 50 Kilometer südwestlich, und seine Jünger und eine große Volksmenge ging mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde eine Tote herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war Witwe. Eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und der Herr sah sie an, wurde innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: weine nicht. Jesus ist so anders. Jesus beurteilt so anders. Da war kein Frommer da gewesen, sag ich mal, der richtig was auf sich zählte, der da so innerlich bewegt war. Die hätten höchstens geweint bei dem Hauptmann, aber nicht hier bei dieser Frau. Aber Jesus ist bewegt, auch hier wieder. Er sieht offensichtlich das Herz dieser Frau. Und es heißt in Vers 14, und er trat hinzu, rührte die Bahre an, wo also der Tote drauf liegt, ja. Die Träger aber standen still und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf, fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht, weil sie es für genauso für unmöglich hielten wie du jetzt heute Morgen. Totenauferstehung. Unmöglich. Das war für die Leute genauso. Unmöglich. Und deswegen hatten sie totale Panik. Was passiert denn hier? Und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Aber Jesus ist mehr als ein Prophet. Jesus ist heute Morgen hier. Und ihm ist das egal, was dein Hintergrund ist. Ihm ist es egal, ob du wie der Hauptmann sehr viel geleistet und getan hast. Und wie die Juden sagen, er hat es verdient. Oder ob du dich völlig unwürdig fühlst. Fast schon wie so unter einem Fluch. Es gelingt nichts. Die Leute bescheinigen dir auch das. Ja? Sie nehmen Abstand von dir. Du bist mehr so der Außenseiter. Zu beiden naht sich Jesus. Und beiden tut Jesus etwas Gutes. Als aber Jesus dies hörte, in Vers 9, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst in Israel habe ich so großen Glauben nicht gefunden. Und Vers 9 nochmal am Anfang. Jesus wunderte sich über ihn. Weißt du, dass Jesus sich heute Morgen auch wundert? Und ob er sich wundert und wie er sich wundert, das entscheidest du und ich. Jesus wird sich in jedem Fall wundern, wenn wir reagieren mit Unglauben oder mit Glauben. Wenn wir überhaupt nichts machen, dann wundert er sich wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn du auf diese Botschaft jetzt reagierst mit, ne, nicht für mich. Oder ich lebe so weiter wie bisher. Oder ja, das war ja ganz gut, aber das und das. Dann wundert er sich über unseren Unglauben. Wenn du aber reagierst im Sinne von Glauben und sagen, Jesus, dir ist kein Ding unmöglich, du kannst das machen, dies machen, jenes machen. Und du kannst mich sogar lösen. Dann wundert er sich positiv und dann freut er sich. Im Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe, ich stehe vor der Türe. Und dieser Vers, der soll so als Abschluss hier stehen, heißt es, siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wir haben diese zwei Menschen hier gesehen. Diesen Hauptmann, wo wir uns recht ausführlich drüber unterhalten haben, und diese Witwe. Einer hat es in den Augen der Menschen verdient, der andere nicht. Und ich weiß nicht, wie du darauf reagierst. Und was die Möglichkeit, wie dieser Hauptmann, dich ihm zu nähern. Wir haben diese drei Punkte gesehen. Das betrifft sowohl Menschen, die jetzt keine Verbindung mit Jesus haben, als auch andere, wenn du vielleicht schon 20 oder 30 Jahre Jesus nachfolgst. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Die Demut. Das, was uns die letzten zwei Wochen begleitet hat. Dass wir erkennen, was sind wir eigentlich in uns selbst drin. Ja? Worin hast du deine Identität? Auf Jesus dich auszurichten. Zu Jesus zu kommen. Deine Sünden zu bekennen. Und dann kommt der zweite Schritt, Gehorsam. Das ist keine billige Gnade oder irgendwas. Ja? Gehorsam zu sagen, Gott sagt es tatsächlich, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich will dir nachfolgen und ich erlaube dir in meinem Leben, dass du Dinge veränderst. Ich erlaube dir, dass du Dinge freisetzt. Ich erlaube dir, dass du aufräumst in meinem Leben. Ich erlaube dir, dass du das tust, was du willst. Ja? Wenn du ein Mensch bist, der diesen Schritt noch nie getan hat, dann erlaube es Jesus, indem du ihn einlädst, indem du die Türe aufmachst, dann lade ihn ein in dein Leben, dass er dein Leben neu macht, dass er dir deine Sünden vergibt und aufräumt. Und er macht das, wie er das getan hat bei diesem Hauptmann, dem er Glauben bescheinigt. Wenn du Christ bist und schon lange mit ihm lebst, wisst ihr, viele Christen leben als Christen, aber sie leben nicht im Gehorsam. Sie leben einfach vor sich hin und deswegen kommen sie nie vom Fleck. Und Gehorsam bedeutet, Gott, mach du, ich öffne dir die Türe meines Lebens und du darfst in alle Räume hinein. Manche vergleichen das wie so ein Haus, ja, wo alle möglichen Räume drin sind. Und nicht nur Jesus, du darfst ins Wohnzimmer, da wo es schön aufgeräumt ist, aufs Klo darfst du nicht, ja. Oder in die Rumpelkammer oder wohin. Sondern ich öffne dir alle Türen meines Lebens. Komm in mein Leben und ich will dir gehorsam sein. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Das haben wir oftmals verloren. Deswegen steht dieses Bild des Offiziers und Gentlemans so im Mittelpunkt. Und wenn diese zwei Dinge da sind, dann bekommst du auch großen Glauben bescheinigt. Und nicht einfach, indem ich irgendwas Frommes mache. Für uns ist Glaube oftmals so ein religiöser Akt, ja. Wir sind am meisten fromm, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen, oder? Aber das stimmt nicht. Wir sitzen einfach hier im Gottesdienst. Wir saugen auf, wir tun irgendwelche religiösen Rituale, irgendwelche religiösen Dinge, ja? Aber die können wir total abspulen. Ich mal ganz ehrlich, kannst du dich noch an die Texte erinnern, die wir eben gesungen haben in unserer Anbetungszeit? Und das sind ja nicht viele Texte. Wir singen ja, ja, manchmal wiederholt sich das. Ist ja nicht so wie später an die Macht der Liebe mit keine Ahnung, 13 Strophen und so weiter, ja. Aber es ist doch so, ja. Das spulen wir ab. Aber Jesus möchte dich einladen. Öffne die Türe deines Herzens, deines Lebens. Sag, Jesus, ich kenne das Prinzip des Gehorsams und ich möchte auch da drin leben und ich möchte es tun, was du willst. Und Jesus kommt zu dir und er sagt, ich wundere mich. Positiv. Ich möchte, dass wir noch gemeinsam beten und einfach da auch Jesus einladen können in unser Leben. Lass uns aufstehen. Und Herr, ich möchte dich bitten für denjenigen oder diejenige, die jetzt auch unter uns ist, die für sich persönlich erkannt hat, Ich möchte an Jesus glauben. Ich möchte zu ihm kommen. Ich erkenne, dass ich das eigentlich selbst gar nicht schaffe. Ich kann so gut leben, wie ich will. Ich werde nie diesem Maßstab gerecht werden. Wie dieser Hauptmann das erkannt hat. Das Beispiel des Hauptmanns, mit dem zeigst du uns auf, wir können noch so viele gute Taten tun. Das macht uns nicht heilig, sondern eigentlich nur demütig. Und wir möchten, du gibst uns diese Lektion des Hauptmanns, dass wir das umsetzen, diesen Gehorsam, Glaubensgehorsam. Du sagst, sieh, stehe vor der Türe und klopfe an. Du stehst jetzt vor der Türe und du möchtest reingelassen werden. Und Gehorsam bedeutet in dem Moment, die Türe zu öffnen und dich reinzulassen. Das, zu dem der Hauptmann sich eigentlich gar nicht richtig getraut hat, bis dass du ihm begegnet bist. Und Herr, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der das noch nicht für sich persönlich getan hat, dass er dich einladen kann als Herrn und Erlöser in sein Leben. Ich spreche ein kurzes Gebet vor, du kannst das nachsprechen. Herr Jesus Christus, ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ich öffne dir meine Türe. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich erkenne, dass ich nichts bringen kann, was mich heilig macht. Und ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Danke, Vater, dass ich dein Kind sein darf. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte dich bitten für uns alle, die wir dich kennen, dir nachfolgen, dass wir diese drei Regeln beherzigen. Dass wir zum einen Gentlemen sind oder Ladies sind, die sich demütigen, die sich nicht auf ihre guten Taten einbilden, sondern demütig ihr Leben gehen und umso mehr diese guten Taten tun, aber diese Dinge bringen uns zu dir, weil wir erkennen, dass wir unsere Identität in dir haben sollen. Und hilft uns dabei. Und ich möchte dich bitten, dass wir ein Leben im Gehorsam führen können. Dass wir dir gehorsam sind. Und du siehst all unsere Baustellen. Jeder Einzelne hat Baustellen. Jeder Einzelne hat Bereiche, in denen er widerspenstig ist und nicht folgen will. Du siehst, wo Einzelne vielleicht aus der Schule rausgelaufen sind. Vielleicht aus der Ehe rausgelaufen. Vielleicht von der Arbeit weggelaufen. Aus dem Beziehungsnetz rausgelaufen. Die Familie verlassen. Und vielleicht waren das genau die Bereiche, wo du sozusagen den letzten Schliff beibringen wolltest, damit wir ein wichtiges Prinzip lernen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, dass wir dahin zurückgehen, wo wir eigentlich hingehören und unseren Auftrag wahrnehmen, unsere Hausaufgaben machen. Und dass wir so Männer und Frauen nach deinem Herzen werden können. Bitte segne uns dafür und geh du mit uns. Amen.